Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqa السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastory.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastode.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 9. August 2022, gleich dem 18. Mordor 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Sajjad, Friede sei mit ihm. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Verteidigungspolitische Revolution, Japan und Deutschland. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Satellit Khayyam ins All geschossen. Geschäftsträger deutscher Botschaft ins iranische Außenministerium einbestellt. Amir Abdullahian gerichtet an Borrell. Endgültiges Abkommen muss iranische Interessen sicherstellen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Satellit Khayyam ins All geschossen. Der iranische Satellit Khayyam wurde am heutigen Dienstag mit dem russischen Satellitenträger Sojus von der Raumstation Baikonur in Kasachstan ins All geschossen. Der Satellit Khayyam, der die Flagge der Islamischen Republik Iran trägt, wurde heute Dienstag mittels des Satellitenträgers Sojus in die Erdumlaufbahn gebracht. Khayyam hat ein Gewicht von 600 Kilogramm und wurde in einer Höhe von 500 Kilometern in die Erdumlaufbahn gebracht. In den letzten vier Jahrzehnten nach dem Sieg der Islamischen Revolution hat Iran ständig fortschrittliche Maßnahmen im Bereich der Weltraumtechnologie ergriffen. Trotz der umfassenden feindlichen Sanktionen ist es der Islamischen Republik Iran gelungen, große Errungenschaften in der Weltraumtechnologie zu erreichen. Geschäftsträger deutscher Botschaft ins iranische Außenministerium einbestellt. Nach der Entweihung des Heiligen Korans in Hamburg wurde der Geschäftsträger der deutschen Botschaft in Teheran in Abwesenheit des deutschen Botschafters ins iranische Außenministerium einbestellt. Nach der provokativen Aktion einiger Gegner, die den Heiligen Koran in Hamburg beleidigten, wurde der Geschäftsträger der deutschen Botschaft in Teheran in Abwesenheit des deutschen Botschafters ins iranische Außenministerium einbestellt. Und es wurde das entschiedene Vorgehen der deutschen Regierung gegen die Täter dieser Beleidigungen gefordert. Der Leiter der ersten Abteilung des iranischen Außenministeriums für Westeuropa verurteilte die Koranschändung, die am 9. Tag des Trauermonats Muharram, dem Tasua-Tag, begangen wurde, bezeichnete diese beleidigende Tat als ein klares Beispiel für die Verbreitung von Hass, Gewalt und Extremismus und sagte, die Islamische Republik Iran macht diesbezüglich die deutsche Regierung verantwortlich und fordert ein entschlossenes Vorgehen gegen die Täter dieser Schändung. Auch Nasser Kanani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, hatte die Schändung des Heiligen Korans und die Beleidigung islamischer Heiligtümer vor dem Islamischen Zentrum in Hamburg am Montag verurteilt. Er betonte ebenfalls die Verantwortung der deutschen Regierung für dieses Vorgehen und sagte, die Islamische Republik Iran wartet auf eine sofortige, starke und klare Reaktion der Bundesregierung beim Umgang mit den Tätern dieser schändlichen Aktion und eine schnelle gerichtliche Verfolgung, um die Wiederholung solcher Handlungen zu verhindern. Amir Abdullahian gerichtet an Borrell. Endgültiges Abkommen muss iranische Interessen sicherstellen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian erklärte am Montagabend bei einem Telefongespräch mit dem EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell, dass das endgültige Abkommen die Rechte und Interessen des iranischen Volkes berücksichtigen und die dauerhafte und wirksame Aufhebung der Sanktionen sicherstellen müsse. Bei diesem Telefonat betonte Amir Abdollahian, dass das iranische Verhandlungsteam mit Entschlossenheit und Ernsthaftigkeit in Wien anwesend gewesen sei, um eine Einigung zu erzielen und konstruktive Ideen zur Lösung der verbleibenden Probleme vorgestellt habe. Er fügte hinzu, dass die Ansichten und Überlegungen der Islamischen Republik Iran bezüglich der von Enrique Mora, dem EU-Vize-Außenbeauftragten und Koordinator der Gespräche, gemachten Vorschläge, diesem übermittelt wurden und von allen Parteien erwartet werde, dass sie Entschlossenheit und Ernsthaftigkeit zeigen, um den endgültigen Text des Abkommens zu erreichen. Abschließend äußerte der Außenminister der Islamischen Republik Iran die Hoffnung, dass der Weg zu einer Einigung geebnet werde, in dem alle Seiten realistisch bleiben und unkonstruktive Positionen, insbesondere durch die USA, vermieden würden. Der EU-Außenbeauftragte betonte bei diesem telefonischen Gespräch auch, dass seiner Meinung nach in der neuen Wiener Gesprächsrunde relative Fortschritte erzielt worden seien und bewertete diese Verhandlungsphase positiv. Ali Boredikani, der Gesprächsleiter der Islamischen Republik Iran bei den Atomverhandlungen, erklärte vor Beginn der neuen Verhandlungsrunde in Wien, dass die USA die Gelegenheit zu schätzen wissen sollten, welche durch die Großzügigkeit der Mitglieder des JCPOA geboten werde, und stellte fest, dass der Ball bei den Amerikanern liege, Reife zu zeigen und verantwortungsbewusst zu handeln. Die am Donnerstag in Wien begonnene neue Verhandlungsrunde zur Aufhebung der repressiven und rechtswidrigen Sanktionen gegen Iran endete am Montag. Die meisten Teilnehmerländer an den Wiener Gesprächen, deren Schwerpunkt auf der Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen lag, wollen einen schnelleren Abschluss der Verhandlungen, aber das Erreichen einer endgültigen Einigung ist wichtig und entscheidend, während alle auf die politischen Entscheidungen der USA zu einigen verbleibenden Fragen warten. Ulyanov, wenn JCPOA-Parteien dem EU-Entwurf zustimmen, wird Atomabkommen wiederbelebt. Der Botschafter und ständige Vertreter Russlands bei den internationalen Organisationen in Wien sowie Leiter der russischen Delegation des Landes bei den Wiener Gesprächen über die Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen erklärte, dass der JCPOA bei Zustimmung aller Parteien zum EU-Entwurf wiederbelebt werde. Am Montagabend schrieb Ulyanov in einer Twitter-Nachricht, der EU-Koordinator veröffentlichte den endgültigen Text des Entwurfs für die Wiederbelebung des Atomabkommens JCPOA. Er fügte hinzu, die Teilnehmer der Wiener Verhandlungen müssen nun entscheiden, ob sie diesem Entwurf zustimmen oder nicht. Wenn es keinen Widerspruch gibt, wird die Vereinbarung wiederbelebt. Laut IRNA wurden mit dem Ende der jüngsten Gesprächsrunde zur Aufhebung der Sanktionen in Wien Nachrichten über die Vorbereitung des endgültigen Textes darüber, wie die USA zum JCPOA zurückkehren werden, in den westlichen Medien veröffentlicht. Diese Nachrichten betonten insbesondere die endgültige und nicht verhandelbare Natur des besagten Textes und behaupteten, dass dieser Entwurf die Grundlage für die Entscheidungsfindung der Dialogparteien sei. Zu Beginn der neunten Gesprächsrunde wurden dem Koordinator der Europäischen Union die grundsätzlichen Positionen und Ansichten der Islamischen Republik Iran zu strittigen Themen dargelegt, darunter zur dauerhaften Aufhebung der Sanktionen, zu notwendigen Garantien im Bereich der Aufhebung von Sanktionen sowie zu den von der IAEA geforderten Themen. Enrique Mora hat am Montag einige Vorschläge gemacht und diese zu kontroversen Themen präsentiert. Trotz der Tatsache, dass Mora den besagten Text als den endgültigen Text bezeichnet hat, liegt die Entscheidung darüber in der Kompetenz der Verhandlungsparteien und solange keine Einigung über alles besteht, können wir nicht über eine Einigung über den endgültigen Text sprechen. Erdogan, in Nordsyrien wird Sicherheitszone eingerichtet. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, der Plan für die Schaffung einer Sicherheitszone in Nordsyrien sei bereit. Laut IRNA unter Berufung auf die türkische Nachrichtenagentur Anadolu sagte Erdogan, der am Montagabend auf einer Konferenz türkischer Botschafter in Ankara sprach, dass mit der Säuberung des letzten Gebietes von der terroristischen PKK bald die Ringe des Sicherheitsgürtels in Syrien geschlossen würden. Er fügte hinzu, dass sein Land weiterhin den Terrorismus bekämpfen werde und seine Entscheidung, eine 30 Kilometer tiefe Sicherheitszone von der Südgrenze der Türkei entfernt zu schaffen, noch stehe. Der türkische Präsident betonte, dass kein NATO-Mitgliedsland ein sicherer Hafen für die PKK sein dürfe. Erdogan hob weiter hervor, dass das Senden von Zehntausenden Lastwagen voller Waffen an Terrororganisationen, welche die Sicherheit der Türkei bedrohten, und das Versenden von Beileidsbekundungen an die getöteten Terroristen nicht im Einklang mit dem Geist der sogenannten Anti-Terror-Koalition stünden. Die türkische Armee hat inzwischen mehr als 100 illegale Stützpunkte in Nordsyrien errichtet. während Ankara behauptet, dass die Präsenz seiner Truppen in Nordsyrien darauf abziele, die Bedrohung durch bewaffnete kurdische Gruppen zu verhindern, betrachtet Damaskus dieses Vorgehen als Besatzung und hat mehrfach dagegen protestiert. Putin nimmt nicht an UN-Vollversammlung teil. Der Kreml hat mitgeteilt, der russische Präsident Wladimir Putin werde nicht an der UN-Vollversammlung im September in New York teilnehmen. Die russische Delegation wird laut einem Erlass Putins von Außenminister Sergei Lavrov angeführt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov erklärte einer TASS-Meldung von Montag zufolge, Putin werde auch keinen virtuellen Auftritt vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen haben. Zuletzt ist der russische Präsident bei der 75. UN-Vollversammlung im September 2020 aufgetreten und machte Werbung für den russischen Covid-Impfstoff Sputnik V. In diesem Jahr dürfte die russische Militäroperation in der Ukraine eines der zentralen Themen der UN-Vollversammlung sein. Die 77. Generalversammlung der Vereinten Nationen beginnt am 13. September 2022 und die Staats- und Regierungschefs von 193 Ländern wollen daran teilnehmen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 31 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 22 Grad, Mashhad 26 Grad, Isfahan 33 Grad, Shiraz 33 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Said Rafi'i mit dem Titel Muharram.
شب بیدارم داغ تو بر دل دارم که بار دیگر محرم است گریه کنان میخوانم در حرمت مهمانم ماه نو قامتش خم است
که ماه نو قامتش خم است شب همه شب بیدارم داغ تو بر دل دارم که بار دیگر محرم است گریه کنان میخوانم در حرمت مهمانم که ماه نو قامتش خم است
منم که در هر نفس به نام تو دم زدم به حال شرمندگی به خیمه ات آمدم منم که در هر نفس به نام تو دم زدم به حال شرمندگی به خیمه ات آمدم
حسین ذکر نامت چرا نظر کن که بی پناهم حسین یک نظر کن که
جان و دل پیغمبر نمی شود از تو بگذریم،
نمی شود از تو بگذریم.
در خیمت میمانی، با عاشقان میخوانی، که پیرو به آل حیدریم،
که پیرو به آل حیدریم. ای نور دل حیدر، جان و دل پیغمبر، نمی شود از تو بگذریم. در خیمت میمانی، با عاشقان میخوانی، که پیرو به آل حیدریم.
حسین حق اگر جز به خون نماند، حسین شیعه هرگز زبون نماند، حسین شیعه هرگز زبون نماند.
حسین حق اگر جز به خون نماند، حسین شیعه هرگز زبون نماند، حسین شیعه هرگز زبون نماند.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Sajjad, Friede sei mit ihm. Bleiben Sie dran. Imam Hussein hatte einen Sohn namens Ali, der unter den Beinamen Zeinul Abidin und Sajjad bekannt wurde. Er erblickte 38 Jahre nach der Hijra des Propheten um 658 nach Christus in Medina das Licht der Welt. Imam Sajjad war als 23-jähriger Zeuge des Geschehens in Karbala und des Märtyrertodes seines Vaters Imam Husseins und seiner Brüder Ali Akbar und Ali Asrar und der anderen Helden von Karbala. Welche Aufgabe übernahm Imam Sajjad in Karbala? Der Aufstand von Ashura ist die unvergesslichste islamische Bewegung. Er ereignete sich im Monat Muharram 61 Jahre nach der Hijra, ca. 680 nach Christus. In ihrer ersten Phase bestand diese Bewegung aus dem Dschihad, Opfertaten und Verteidigung der islamischen Würde und dem Aufruf zur Wiederbelebung der Gerechtigkeit und der wahren Religion Mohammeds. In ihrer zweiten wurde die Botschaft dieser Protesterhebung weitergetragen und die Bewegung setzte sich in der Festigung der Ziele dieses heiligen Aufbegehrens fort. In diesem zweiten Abschnitt übernahm der Sohn Imam Husseins, Imam Ali Zeinul Abidin, die Führung der Bewegung. Diese Aufgabe und die Aufgabe des Imamats, der Lenkung der Gläubigen, begann mit der Gefangennahme dieses Imams. Sie begann, während er und die hinterbliebenen Kinder und Frauen der Helden von Karbala den Verleumdungen der Umayyiden ausgesetzt und die Werte der Religion von diesen verfälscht worden waren. Thank you.
Es herrschte Irrglauben und die Umayyaden hielten durch Verbreitung von Schrecken und Gewalt die Menschen im Zaum. Sie zerstörten die Häuser der Angehörigen des Propheten, nahmen ihnen ihre Rechte und hielten gewaltsam die anderen von ihnen fern. Ihre wichtigste Strategie bei der Bekämpfung des Prophetenhauses bestand darin, den unfehlbaren Imam zu isolieren. Dies war die Situation, in der Imam Zeinul Abedin die Führung der Gläubigen und die Führung des kulturellen Dschihads begann. Er schuf Bedingungen, durch die die kulturelle Revolution seines Sohnes Imam Baqir und seines Enkels Imam Sadir möglich wurde. Das blutige Ereignis von Karbala ging am Ashura-Tag mit dem Märtyrertod Imam Husseins und seiner treuen Helfer zu Ende. Und die zweite husseinische Bewegung unter Anführung Imam Ali, Sohn des Imam Hussein, begann. Imam Ali ibn Hussein war der einzige männliche Hinterbliebene aus der Familie des Imam Hussein. Und zweifelsohne ist die Fortsetzung und das Weiterleben des Aufstandes Imam Husseins seinen Anstrengungen zu verdanken.
Führer, die auf dem Wege Gottes kämpfen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie gegen die Unterdrücker vorgehen und die Unterdrückten verteidigen. Alle schiitischen Imame trugen dieses Merkmal. Auf diesem Weg haben sie viel Schmerz und Leid ertragen und ihr Leben eingesetzt. Wie alle anderen von Gott berufenen Reformer ließ sich Imam Ali ibn Hussein nicht eine Sekunde von dem Kampf gegen Unrecht und Frevel ab und fürchtete sich vor keinem Tyrannen. Als Gefangener der Umayyiden scheute er sich nicht gegen Yazid, der bereit gewesen war, das Blut eines Menschen wie Hussein zu vergießen, zu protestieren und zeigte keine Spur der Schwäche. Die Umayyiden hielten ihr wahres Gesicht hinter der Maske gespielter Frömmigkeit verborgen. Als sie Imam Hussein töteten, hatten sie ein wenig von ihrer wahren Natur verraten. Imam Sajjad enthüllte erst recht ihr heuchlerisches Wesen und machte deutlich, dass sie die religiösen und moralischen Verpflichtungen mit Füßen treten. Die unerschrockene, enthüllende Rede Imam Sajjads in der Umayyiden-Moschee in Schorm ist beeindruckend. Er führte an jenem Ort als Gefangener der Umayyiden den Dschihad Imam Husseins in Karbala weiter. Durch seine kühne Rede löste er eine erstaunliche Revolution in dem Imperium der Umayyiden aus. Mit seinen Worten rief er einen großen Wandel unter den Menschen hervor, welche 40 Jahre an die falsche Propaganda des Umayyiden-Herrscher Muawiyas geglaubt hatten. In jener Ära der Unterdrückung hielt Imam Ali Zeinul Abedin die Erinnerung an die Märtyrer in Karbala wach und damit auch die Erinnerung an den Geist der Opferbereitschaft und des Shahadats. Ibn Shahroshub beruft sich auf Imam Sadir, der berichtet, dass Imam Zeinul Abedin 20 Jahre lang Imam Hussein beweint hat. Schon wenn ihm Brot und Wasser gebracht wurde, kamen ihm die Tränen. Einer von denen, die im Hause halfen, wollte den Imam daran hindern und sagte, »Ich fürchte, ihr werdet noch vor Kummer sterben.« Aber Imam Zeinul Abedin antwortete, »Ich trage meine Trauer vor Gott. Keiner außer ihm kennt meinen Kummer und ich suche bei ihm Zuflucht. Ihr wisst nicht, was ich weiß. Immer wenn ich an den Ort denken muss, an dem die Kinder vor Temes ermordet wurden, schnürt mir der Gedanke daran die Kehle zu und ich kann mich nicht zurückhalten. Imam Sajjad, Sohn von Imam Hussein, fürchtete sich auch nicht vor Hisham Abdul Malik, dem 10. Umayyiden-Kalifen, und bezog konsequent Stellung gegen ihn. Deswegen und wegen der zunehmenden Beliebtheit des Imams unter den Menschen, insbesondere in Hijaz, entschloss sich Hisham ibn Abdul Malik, ihn zu vernichten. Auf seine Anordnung hin vergiftete sein Bruder Walid ibn Abdul Malik den geehrten Imam. So fand Imam Sajjad nach ca. 35 Jahren des Kampfes im Alter von 57 Jahren den Märtyrertod und kehrte zu Allah heim. Mit seinem Blut unterschrieb er die Botschaft seines Vaters Imam Hussein. Er wurde im Bari-Friedhof in Medina beigesetzt. Von ihm blieb die Gebetssammlung Sahife Sajjadi erhalten. Diese ist ein großer Schatz der Mystik und Erkenntnis. Darin betet er: O Gott, gib mir Mittel und Kraft, damit ich über die siege, die mir Unrecht antaten. Verleih mir eine Sprache, damit ich den Gegner mit Argumenten bezwinge, und schenke mir ein Denken, durch das ich den Geistigen des Feindes zerschmettern kann und die Hände der Frevler und Unterdrücker an allen Übergriffen hindere.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Reza Iftikhari mit dem Titel Beheshte Arezu, auf Deutsch Das Paradies der Wünsche.
شایم سوی تو ای روی تو خندم چه گذار ای بهشت آرزو ای لال رو تا بنده رو شایم سوی تو ای روی تو خندان چو گلزار ای بهشت آرزو ای لال رو تا بند رخسار ای نگاهت جای نوشه بزم هستی ای صفایت پرده پوش شور و مستی به سوی تو جهانی کمال صفا بیا نظر کن به چمن درخت گل ناز سمن ببین به هر سو رخ گل شکفته در دشت و دمن خوشم که در چنین هوا به روی ما جنبه ها کنند دست غم را جانش را کنند دست بنده ها جانش را
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Verteidigungspolitische Revolution, Japan und Deutschland. Weiterhin guten Empfang. Kürzlich stimmte der Deutsche Bundestag für die Genehmigung eines 100 Milliarden Euro Fonds zur Modernisierung der Bundeswehr, was einen tiefgreifenden Wandel in der Berliner Verteidigungs- und Sicherheitspolitik widerspiegelt. Der Sonderfonds wurde vom Bundeskanzler Olaf Scholz 3 Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vorgeschlagen. Er sagte, der Krieg sei ein Wendepunkt für Deutschland und die Welt.
Was für uns auch wichtig ist, ist, dass wir uns auf dieser Basis auseinandersetzen mit den Konsequenzen, die das für unsere eigene Zukunft hat. Deshalb haben wir uns lange unterhalten über Verteidigung und Sicherheit und haben in diesem Zusammenhang uns darauf verständigt, dass wir gemeinsam mehr unternehmen müssen, um die Sicherheit Europas zu gewährleisten, auch indem wir alle mehr für Verteidigung ausgeben, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Während Berlin versucht, seine Militärausgaben zu erhöhen, hat Russland Deutschland beschuldigt, die europäische Sicherheit durch Remilitarisierung aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa sagte: Wir sehen die Erklärung des deutschen Bundeskanzlers als eine weitere Bestätigung dafür, dass Berlin die Weichen für eine beschleunigte Remilitarisierung des Landes gestellt hat. Leider ist dies aus der Geschichte bekannt. Der Geldzufluss soll der unterfinanzierten Bundeswehr eine schnelle Aufrüstung ermöglichen und dabei helfen, die Weichen dafür zu stellen, dass Berlin eine wichtigere Rolle im NATO-Militärbündnis und bei EU-Militärmissionen spielt.
Wir arbeiten hier in äußerst schwierigen Zeiten jetzt zusammen. Und wir hatten eine kurze Vorlaufzeit, unsere Soldatinnen und Soldaten zu verlegen. Aber es hat funktioniert. Und das ist es, was uns ausmacht. Und das ist auch das Signal, das wir senden müssen aus der NATO heraus. Wir sind vorbereitet, wir sind gut aufgestellt und wir sind entschlossen. Entschlossen, unser Bündnis zu verteidigen. Hier wird keinen Millimeter gewichen. Das ist ein Zeichen, das gesendet werden muss gegenüber diesem brutalen Diktator, der so viel Leid über die Menschen bringt.
Berlin verfolgt eine zusätzliche Politik, die einen Wechsel zu einem militärisch aktiveren Land erkennen lässt. Zusätzlich zu höheren Verteidigungsausgaben schickte Deutschland Waffen in die Ukraine, um sie bei ihren Kriegsanstrengungen zu unterstützen, und hob damit die Politik der Regierungskoalition, den Export von Waffen in aktive Konfliktgebiete zu verbieten, auf.
Wir sind uns einig, dass wir in unseren nationalen Anstrengungen, insbesondere bei der militärischen Unterstützung, nicht nachlassen dürfen und nicht nachlassen werden. Und zwar, solange die Ukraine diese Unterstützung zur Selbstverteidigung ihres Landes braucht.
Deutschland hat bereits zusätzliche Soldaten ins Baltikum und nach Osteuropa entsandt. Die Auswirkungen der verstärkten Beteiligung Deutschlands an der NATO werden darin zu sehen sein, dass deutsche Soldaten einen größeren Anteil bei NATO-Einheiten in Osteuropa erhalten und zusätzliche Aufgaben wie den Betrieb von Patriot-Luftverteidigungssystemen in der Slowakei übernehmen. Wenn Deutschland es schafft, sein Militär zu finanzieren, wird das weitreichende Folgen haben. Im Falle der Bereitstellung von 2% seines BIP im Jahr 2022 würde Deutschland mit Gesamtausgaben von etwa 81 Milliarden US-Dollar hinter den Vereinigten Staaten und China zum drittgrößten Land der Welt bezüglich Militärausgaben werden.
Langfristig wird dies den Anteil der deutschen Verantwortung für NATO-Operationen erhöhen und zu einer geografischen Machtverschiebung der Organisation beitragen. Ein verstärktes deutsches Engagement würde den Schwerpunkt der Organisation weiter nach Europa verschieben. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat einem weiteren großen Verlierer des Zweiten Weltkrieges, nämlich Japan, einen Vorwand für eine Remilitarisierung geliefert. In den letzten Wochen und Monaten wurden die Forderungen nach einer Erhöhung des japanischen Verteidigungshaushalts erheblich lauter. Im April 2022 riet das Gremium für nationale Sicherheit der regierenden liberaldemokratischen Partei LDP der Kishida-Regierung, nicht nur ihre Verteidigungsausgaben von 1% auf 2% des japanischen BIP zu erhöhen, sondern sich auch um die Stärkung der Fähigkeit zum Angriff auf feindliche Stützpunkte zu bemühen, anscheinend aufgrund des Anstiegs der Bedrohungen aus China, Nordkorea und Russland. Oberst Hiraki Masashi, 1. amphibische Schnelleinsatzbrigade. Ich möchte eine Botschaft herausgeben, dass wir gemeinsam mit den US-Streitkräften hart arbeiten und trainieren, um den Frieden und die Stabilität Japans und der Region um Japan herum aufrechtzuerhalten. Wir möchten zeigen, dass wir nicht nur die Fähigkeit haben, zu sprechen, sondern auch zu handeln. Wir haben unseren Willen und unsere Fähigkeiten. Wir besitzen die beträchtliche Fähigkeit, um die Region zusammen mit den US-Marinekräften zu schützen. Wir hoffen, dass dies die Abschreckungsfähigkeit aktiviert. Japans 1% Obergrenze für Verteidigungsausgaben wurde erstmals 1976 eingeführt. Die japanische Führung hat sich seitdem zum Ziel gesetzt, mit sehr wenigen Ausnahmen über oder unter dieser Schwelle zu bleiben und damit die ausschließlich verteidigungsorientierte Sicherheitspolitik Japans der Nachkriegszeit zu stärken. Derzeit liegen Japans Militärausgaben weltweit an 7. Stelle, obwohl es sein Verteidigungsbudget größtenteils bei 1% des BIP gehalten hat. Japan hat modernste Technologie und Ausrüstung wie das Raketenabwehrsystem Patriot Advanced Capability 3 und vertikal landende F-35B Kampfflugzeuge erhalten. Yoshimasa Hayashi, japanischer Außenminister. Japan wird seine Verteidigungsfähigkeiten erheblich stärken und weiterhin eng mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten, um die Abschreckungs- und Leistungsfähigkeiten der Allianz zwischen Japan und den USA weiter zu stärken. Der Prozess der Remilitarisierung Japans dauert seit der unmittelbaren Nachkriegszeit an. Aber das Timing und die Gründe hinter diesem jüngsten Schritt sind bedeutsam. Da Amerika scheinbar überfordert und im Niedergang begriffen ist, wirft Tokios Versuch, sein Militär zu stärken und das Bündnis zu vertiefen, Fragen zur Sicherheitsidentität Japans auf. Tokios zunehmend gut finanziertes Militär, das von einer Küstenwache unterstützt wird, die es mit vielen nationalen Marinen aufnehmen kann, lässt keinen Zweifel an der großen Transformation der japanischen Streitkräfte in materieller Hinsicht. Japan nutzt nun die Russland-Ukraine-Krise, um seine militärische Zusammenarbeit mit der NATO zu stärken. Es versucht, den Einfluss der NATO in den asiatisch-pazifischen Raum zu lenken oder die Gründung eines NATO-ähnlichen Militärbündnisses in der Region zu fördern. Tatsächlich versucht Japan nicht, Frieden und Stabilität in der Region zu sichern, sondern Spannungen zu schaffen, indem es die chinesische Bedrohungstheorie hochjubelt, damit Japan seinen Ehrgeiz zur Entwicklung militärischer Gewalt legitimieren und auf eine Änderung seiner pazifistischen Verfassung drängen kann. Wu Qian, Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums. Das chinesische Militär stellt sich entschieden gegen die Anschuldigungen und hat Japan gegenüber ernsthaft Stellung genommen. China verfolgt stets eine friedliche Entwicklung, eine defensive Verteidigungspolitik und eine militärische Strategie der aktiven Verteidigung, wobei unsere strategischen Ziele klar und transparent sind. Das chinesische Militär beteiligt sich aktiv an Operationen wie internationaler Friedenssicherung, Geleitschutzaufträge auf Hochsee und humanitäre Hilfe. Es ist bestrebt, der internationalen Gemeinschaft mehr Produkte für die öffentliche Sicherheit zur Verfügung zu stellen und ist immer eine unerschütterliche Kraft bei der Wahrung des Weltfriedens. Japan hat die starke Opposition der internationalen Gemeinschaft missachtet und auf der Verletzung der pazifistischen Verfassung des Landes und auf ständige Aufrüstung beharrt, was große Besorgnis bei seinen asiatischen Nachbarn und der internationalen Gemeinschaft hervorrief. Wir fordern Japan auf, die Geschichte als Spiegel zu nehmen, an seiner ausschließlich verteidigungsorientierten Politik festzuhalten, im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich vorsichtig zu sprechen und zu handeln und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft zu gewinnen. Alles in allem hat der Russland-Ukraine-Konflikt den Verlierern des Zweiten Weltkriegs einen Vorwand geliefert, um ihr Militär aufzurüsten. Während dies kurzfristig den USA bei der Konfrontation mit Russland helfen könnte, würde das Wiedererstarken Deutschlands und Japans als zwei große Militärmächte langfristig die Hegemonie der USA auf der ganzen Welt herausfordern.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Sur ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.